Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, hallo. In meiner Kindheit, da war Bulgarien noch das Ziel, wo alle mal hinwollten im Sommer. Heute fahren die Autos in die entgegengesetzte Richtung. Die Menschen verlassen das Land reihenweise. Schon 3 Millionen Bulgaren leben im Ausland. Auch die 17-jährige Vilja will weg und hat schon Deutsch gelernt.
Mein persönlicher Wunsch ist, dass ich im Ausland studiere, aber dann wieder zurückkomme, sodass ich hier tätig sein kann.
Nach der Ausbildung zurück nach Bulgarien, das macht nur eine Minderheit. Und so fehlen dem Land wichtige Fachkräfte. Ohne die fehlt auch der Druck für Reformen. Den hoffen sich viele Bürger des deshalb von der Europäischen Union. Die müsse doch etwas tun gegen die Korruption in Bulgarien. Schließlich versickern ja auch EU-Milliarden in regierungsnahen Kanälen. Sonst würde sicherlich vieles anders aussehen im Urlaubsland am Schwarzen Meer. Besonders für die Ärmsten, die Roma, die machen rund 10% der Bevölkerung aus und profitieren bisher kaum von der EU, wie Robert B. Fischmann beobachtet hat.
Streunende Hunde und Katzen suchen im Müll nach Fressbaren. Meist finden sie etwas auf den Brachflächen zwischen den graubraunen Wohnblöcken, von denen der Putz bröckelt. Rund 50.000 Menschen leben hier in Stolypinovo. Genaue Zahlen hat niemand. Viele Bauten sind illegal in der größten Roma-Siedlung Südosteuropas. Das Viertel liegt am Rand von Plovdiv, zweitgrößte Stadt Bulgariens und derzeit europäische Kulturhauptstadt. Viele Touristen kommen derzeit. Aber nicht in den Nordosten nach Stolypinovo. Hier warten an einer löchrigen Straße Männer hinter Bergen von Hausrat, den sie verkaufen wollen, um sich ein paar Leva zu verdienen. Die Geschäfte laufen schlecht. Das Angebot an billigen Klamotten, alten Waschmaschinen, Putz und Waschmitteln ist größer als die Nachfrage. Journalisten mit Mikrofon sind bei den Männern unbeliebt. Zu oft haben die Anwohner erlebt, dass bulgarische Sender über die Menschen hier berichten als verdreckte, arbeitsscheue Zigeuner, die dem bulgarischen Steuerzahler auf der Tasche liegen. Auch Politiker hetzen. Ein Minister der rechtskonservativen Regierung ließ seine Landsleute unlängst wissen, dass die Zigeunerinnen den Instinkt von Straßenhündinnen hätten. Man müsse den frech werdenden Zigani, wie die Roma hier heißen, mal auf die Finger klopfen. In Bulgarien regieren die Konservativen mit einem Bündnis aus 3 nationalistischen Mini-Parteien. Obwohl diese bei den letzten Wahlen zusammen nur auf knapp 10% der Stimmen kamen, vergiften sie mit Ausfällen gegen Homosexuelle, Flüchtlinge und Roma das politische Klima. Kein Wunder, dass keiner mit mir reden will. Europa und die Wahlen zum Europäischen Parlament sind hier weit weg. Dann löst sich ein stämmiger Mann Mitte 40 aus der Gruppe.
Guck mal.
Er führt mich hinter einen der verfallenden Wohnblocks aus den frühen 70er Jahren und schimpft. Die Eingangstür ist herausgebrochen. An einigen Wohnungen fehlen die Fenster. Aus einem Abflussrohr läuft das Abwasser in den Keller, wo es sich stinkend staut. Die Verantwortlichen der Stadt Plovdiv würden sich nicht um die verrottenden Wohnblocks kümmern.
Ich wohne hier mit meiner Frau. Meine Söhne arbeiten in Deutschland. Ich bin krank, deshalb bin ich noch hier.
Die meisten Männer hier schlagen sich mit Gelegenheitsjobs durch. Die Frauen bleiben zu Hause. Schätzungen zufolge können bis zu 80% der Roma in Stolypinovo weder lesen noch schreiben. 9 von 10 finden keine regelmäßige bezahlte Arbeit. Deshalb gehen viele weg, nutzen die Arbeitnehmerfreizügigkeit der EU.
Ich bin 10 Jahre Arbeit in Deutschland. Aber diese Bulgarier, nicht korrekt, Leute, keine Geld und dann immer Zapzarab, immer Problem. Das ist Bulgarier, nicht Europa. Nicht Europa.
Dieser junge Mann hat lange in Deutschland gearbeitet. In der Regel bringen Schlepper die Roma vor allem nach Deutschland ins Ruhrgebiet. Dort leisten sie schwere Arbeit und leben in heruntergekommenen Schrottimmobilien, für die sie noch horrende Mieten an Schlepper zahlen. Vom kargen Lohn bleiben ihnen oft nur ein paar Euro im Monat. Ein tristes Leben in einer traurigen Umgebung. 2005 bis 2015 rief die EU die Dekade für die Integration der Roma aus. Von den Millionen aus den Fördertöpfen der Europäischen Union ist hier nichts angekommen, mit einer Ausnahme. Seit 2015 bildet eine bulgarische Nichtregierungsorganisation Frauen aus Stolypinowo zu Näherinnen aus. Das Projekt ist einmalig in Bulgarien. Es finanziert sich bisher mehr schlecht als recht durch Spenden aus Deutschland. Nun hilft auch die EU. Nach vielen Anträgen und Verhandlungen bekommt Projektleiterin Maria Šiškova seit März für ihre Zukunftsnäherei Geld vom Europäischen Sozialfonds. Eine große Chance für Frauen aus der größten Roma-Siedlung auf dem Balkan.
I have no problem in finding job for the girls.
Wir haben keine Probleme, Jobs für die Absolventinnen zu finden oder gute Teilnehmerinnen oder Aufträge. Meine große Herausforderung ist, eine nachhaltige Finanzierung zu finden, um die Basiskosten zu decken.
Der Europäische Sozialfonds zahlt seinen Zuschuss nur einmal. Bis Ende des Jahres muss das Geld ausgegeben sein, dann ist Schluss. Ob und wie es 2020 weitergehen wird, das fragt sich Maria Šiškova jeden Abend.
What will happen on the 2nd of January 2020 is the question that I'm getting every night to bed with this question.
Meine größte Sorge ist, dass zu viel Zeit vergeht, bis wir eine neue Finanzierung haben. Ich bin in Verhandlungen mit einem großen Kunden. Vielleicht gelingt es 2 oder 3 Jahre, die Produktion zu sichern, damit wir viel Arbeit haben.
2 or 3 years order, so we'll have a lot of work to do.
Maria Šiškova ist studierte Betriebswirtin. Sie fühlt sich wie die meisten gut Ausgebildeten hier in Bulgarien als Europäerin. Natürlich gehe sie bei der Wahl zum Europäischen Parlament Ende Mai wählen.
Die EU-Mitgliedschaft ermöglicht uns zu reisen und zu sehen, wie andere Länder gute Lösungen finden. Uns würde es ohne EU-Finanzierung auch nicht geben. Und wir sehen, dass andere Länder uns weit voraus sind in der Unterstützung benachteiligter Menschen. Die EU-Mitgliedschaft und die EU-Fördergelder sind also das Fundament unserer Arbeit,
erklärt die junge Frau in bestem Englisch. Kritik hat sie auch.
Als erstes denke ich daran, den Prozess der EU-Förderung zu vereinfachen. Ein Jahr haben wir auf den Förderbescheid gewartet und dann müssen wir schon wieder einen neuen Antrag stellen. Bis darüber entschieden ist, kann so ein Sozialunternehmen längst pleite sein.
Nach einigem Zögern sagen auch ihre Auszubildenden etwas zur EU und den Wahlen. Viele in Stolypinowo verkaufen ihre Stimmen an Parteien, die sie dafür bezahlen. Was ich auch überall in Bulgarien höre, bestätigen die Näherinnen. Die Parteien kaufen den Roma ihre Stimmen ab.
Das haben wir alle schon erlebt. Die Vertreter der Parteien bieten uns Geld an, wenn wir für sie stimmen. Ungefähr 20 Lever pro Stimme.
10 Euro für eine Wählerstimme in Bulgarien. Und was wünschen sich die Näherinnen von der EU? Vor allem Chancen für ihre Kinder.
Wir wollen eine gute Ausbildung für unsere Kinder. Mein Sohn soll Anwalt werden, meine Tochter Ärztin oder Krankenschwester. Aber hier in Bulgarien haben sie nicht die Chance, eine solche Ausbildung zu bekommen. Das macht mir Sorgen. Ich wünsche mir, dass meine Kinder ein gutes Haus und ein Auto haben werden, dass sie so leben wie die Leute in anderen europäischen Ländern.
Der 18-jährige Sashu will raus aus dem Teufelskreis von schlechter Bildung und Armut. Er steht vor dem Abitur. Die Schulen in Stolypinowo sind schlecht. Deshalb nimmt er Nachhilfe in Biologie und Chemie. Die Stunden bezahlt ihm ein Freund aus Plovdiv. Die Eltern können sich den Nachhilfelehrer nicht leisten. Sein Vater betreibt einen der vielen kleinen Kioske in Stolypinowo. Der schmale junge Mann mit der großen runden Brille will Medizin studieren. Die Europäische Union gefällt ihm. Natürlich werde er zur Wahl gehen, nur eines versteht er nicht.
Sie geben Geld und Hilfe, aber die EU kontrolliert es nicht. Zum Beispiel für die Roma bekommt die Regierung Geld. Aber wo ist das Geld?
Rund 150 Kilometer weiter westlich behaupten einige zu wissen, wohin das Geld der europäischen Steuerzahler in Bulgarien geflossen ist. Jeden Tag demonstriert ein bunter Haufen selbsternannter Patrioten vor dem bulgarischen Parlament in der Hauptstadt Sofia. Sie schreien den Politikern ihre Wut entgegen. Viele tragen gelbe Warnwesten wie der Mann mit der verspiegelten Sonnenbrille, dem Schlapphut und der bulgarischen Fahne in der Hand. Sie schimpfen über die Oligarchen, erklärt mein Übersetzer.
Sie wollen in einem Land leben, wo jeder ein Geschäft machen kann, aber nicht nur die Oligarchen oder die Leute, denen immer die öffentlichen Aufträge zugeflüstert werden. Und
Mafia nennen sie in Bulgarien den Filz aus Politik und Oligarchen, die sich nach der Wende das angebliche Volkseigentum unter den Nagel gerissen haben. Seitdem regiere diese Clique mit wenigen Unterbrechungen in unterschiedlichen Konstellationen das Land. Über ihre privaten Zeitungen und Sender bekriegen sich die Eigentümer der großen Unternehmen im Land gegenseitig. Bulgariens Ministerpräsident Boyko Borisov in den Knast, fordert dieser Demonstrant. Er und seine Mitstreiter werfen ihm Korruption vor. Er verdiene am Schmuggel von Drogen und Zigaretten, und Mitarbeiter des Verkehrsministeriums verkauften Führerscheine, um sich persönlich zu bereichern. Auch Millionen europäischer Hilfsgelder verschwinden in den Taschen dieses Filzes. Das investigativ recherchierende Online-Magazin Bivol berichtete Ende März, dass die mit der Regierung verbandelte Baufirma GP Group 500 Millionen Euro aus EU-Geldern abgezweigt habe. Reporter des Magazins erwischten Beauftragte der Firma im September 2018 dabei, wie sie Beweismaterial auf einem Feld verbrannten. Die EU, so hoffen viele in Bulgarien, sei die einzige Macht, die diesen Klüngel zumindest bremsen und noch schlimmere Auswüchse verhindern könne.
I think the European Union is a very good work, but must stop.
Ich denke, die Europäische Union macht sehr gute Arbeit, aber sie muss diesen kriminellen Mafioso Boyko Borisov stoppen. Er und seine Mafia schaden dem Image Bulgariens und auch der EU.
Bad image for the European Union.
Zurück in Plovdiv, diesmal in der frisch renovierten Innenstadt. Hier treffe ich den Kleinverleger Manol Paikov. Auch er glaubt an die Europäische Union, hat aber auch eine Menge zu kritisieren. Viele seiner Landsleute fühlten sich als Europäer zweiter Klasse.
Die regierenden Eliten im Westen interessieren sich einen Dreck dafür, was hier los ist. Zum Beispiel, dass die Regierungspartei hier die Unabhängigkeit der Justiz behindert. Trotzdem schließt sie niemand aus der Parteienfamilie der Europäischen Volkspartei aus. Bei den Sozialisten ist es nicht besser. Es geht nur noch um Wählerstimmen statt um Inhalte und Ideen. Dann darf man sich nicht wundern, wenn die Leute den Extremisten hinterherlaufen in dieser Region der Welt.
Die Unzufriedenheit der Menschen mit Politik, Wirtschaft und Lebensstandard hat Folgen. Immer mehr Bulgaren verlassen das Land, die Bevölkerung schrumpft. Noch sind es etwa 7 Millionen, schon 3 Millionen sind ausgewandert. Bulgarien sei, so Verleger Paikov, eines der unglücklichsten Länder der Welt.
More so than any African country, for example, or
unglücklicher als jedes afrikanische Land oder Haiti oder Länder, in denen es Erdbeben gibt und eine Armut, die uns in unserem Leben nie begegnet ist. Als Verleger versuche ich, dieses differenzierte Bild zu vermitteln. Wir müssen uns klar machen, Bulgarien zählt immer noch zu den 2% der weltweit reichsten Länder. Das Problem hier ist, unsere ganzen Antennen sind nur auf den Westen gerichtet.
All of our antenna is pointing toward the West.
Wirtschaftlich gehe es vielen gar nicht so schlecht in Bulgarien, meint Manol Paikov, auch mit den niedrigen Gehältern.
It's much cheaper to live as well. Also in Bulgaria.
Es ist ja hier auch viel günstiger zu leben. Und Bulgarien war eines der wenigen kommunistischen Länder, in denen die Menschen ein eigenes Haus oder eine Wohnung kaufen konnten, Privateigentum. Das ging in Russland nicht. Deshalb wohnen hier 94-95% der Leute in ihrer eigenen Wohnung und nicht zur Miete. Und heute haben die Leute in manchen Branchen, zum Beispiel in der IT, so hohe Gehälter, dass sie besser leben als viele im Westen, sogar als in Deutschland oder den USA. Es ist zu einfach zu sagen, wir seien ein armes Land. Schau dich um. Du siehst hier niemand, der sich arm fühlt.
Im Hipsterviertel von Plovdiv, Kapana, mit seinen vielen Cafés, Restaurants und liebevoll gestalteten kleinen Läden, gedeiht das neue, junge Bulgarien der Chancen und Hoffnungen. Vera Markova zum Beispiel hat in England PR und Marketing studiert. Letztes Jahr hat sie sich mit einem Online-Handel für abfallfreie Produkte selbstständig gemacht. Die 28-Jährige verkauft unter ihrem Label Green Revolucia, grüne Revolution, unverpackte Seife, Zahnbürsten aus Bambusholz und andere Ökoprodukte. Europa ist für sie vor allem ein Kontinent der Möglichkeiten.
I'm really happy that we joined the European Union. I think that it's been a very positive change.
Ich bin wirklich froh, dass wir in der EU sind. Der Beitritt hat dem Land viel gebracht und auch den Einzelnen. Auch fürs Geschäft hat die EU so viele Vorteile. Handel und Versand sind so viel einfacher. Unverpackte Zahnpastatabletten haben wir in Berlin gefunden. Die importieren wir jetzt. Das ist genauso einfach, wie wenn ich ein Paket aus Sofia bestelle. Kein Zoll, kein Papierkram. Und in der EU inspirieren wir uns gegenseitig, helfen einander und arbeiten zusammen.
We can inspire each other country by country and help each other and cooperate.
So sieht es diese junge Unternehmerin aus Bulgarien über die Vorzüge der Europäischen Union. Robert B. Fischmann hat sie getroffen. Und von ihm haben wir auch über die vielen Probleme in Bulgarien gehört, die relative Armut im Vergleich mit Westeuropa und die große Korruption. Um hier etwas zu ändern, hoffen viele Bürger auf die EU. Ähnlich wie beim nördlichen Nachbarn Rumänien, über den wir jetzt sprechen wollen, hier in der Weltzeit mit unserer Korrespondentin für diese Region, Andrea Bär. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Frau Bär, wenn jetzt Ende Mai EU-Wahlen sind, dürfen die Rumänen zusätzlich auch noch über die umstrittene Justizreform im Land abstimmen. Warum ist die umstritten?
Also die Justizreform ist schon mal das Erste, an dem sich die Kritiker stören, denn sie sagen, es ist eine Justizgegenreform. Denn durch den EU-Beitritt von Rumänien gab es eben Gewaltenteilung, es gab die Unabhängigkeit von Richtern und Staatsanwälten und eben alles, was dazugehört. Und diese Justizgesetze unter Führung der sozialdemokratisch geführten Regierung in Rumänien, die ist eben seit Ende 2016 dabei, die Unabhängigkeit der Justiz abzuschaffen aus Sicht der Kritiker. Dazu gehört unter anderem, dass eben eine sogenannte Sonderstaatsanwaltschaft gegen Richter und Staatsanwälte vorgehen kann und vor allem, und das ist Dreh- und Angelpunkt, ein Schwächen der Strafverfolgung bei der Korruption.
Mhm. Gewünscht sind diese Änderungen von den, Sie haben es gesagt, regierenden Sozialdemokraten in Rumänien. Warum ist das so? Weil die nicht wollen, dass ihr Vorsitzender Liviu Dragnea in den Knast geht?
Sagen wir mal so, Liviu Dragnea würde auf jeden Fall von den Gesetzen profitieren, die die Regierung mit ihrer Parlamentsmehrheit verabschiedet hat und verabschieden möchte. Denn das geht ja wirklich schon seit längerem so. Er ist, machen wir uns das nochmal klar, der Chef der rumänischen Sozialdemokraten. Er ist verurteilt wegen Wahlbetrugs. Er steht wegen Amts- und Dokumentenmissbrauchs vor Gericht. Eben wurde das Urteil auf Mai verschoben. Außerdem wird gegen ihn ermittelt wegen mutmaßlicher Veruntreuung von EU-Geldern. Also das ist eine lange Liste und er ist bei weitem nicht der einzige Spitzenpolitiker, gegen den ermittelt wurde oder gegen den ermittelt wird. Und ich nenne mal noch eine Zahl, die wirklich bis vor kurzem sehr renommierte Antikorruptionsbehörde in Rumänien hat allein 2017 in mehr als 10.000 Fällen ermittelt. Also das ist schon eine ganze Reihe.
Ja, und deshalb distanzieren sich ja auch die europäischen Sozialdemokraten im EU-Parlament von den rumänischen Sozialdemokraten. Müssen wir uns das so vorstellen wie bei der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament und Ungarns Fidesz-Partei?
Also im Grunde ist die Kritik genauso lang und viele Regierungskritiker hätten sich schon viel, viel früher gewünscht, dass sich die europäischen Sozialdemokraten zumindest mal distanzieren. Denn es gab ja auch Vorgängerregierungen zwischen der jetzigen oder den jetzigen und den anderen, die auch schon Probleme hatten mit dem Thema Korruption. Da war der Regierungschef Viktor Ponta, der zurücktreten musste, auch ein Sozialdemokrat. Und es ist einfach so, dass eben in Rumänien grundsätzlich Korruption in der politischen Elite ein großes Problem war. Auch die anderen Parteien haben damit Probleme gehabt. Aber nehmen wir mal die liberal-bürgerliche Partei, der Präsident Klaus Johannes nahesteht, konservativ, bürgerlich, Gegenspieler der jetzigen Regierung. Die hatten auch Probleme, aber sie haben damit mehr aufgeräumt als die jetzigen Sozialdemokraten. Und man kann schon sagen, der Chef von ihnen steht mit einem Bein im Gefängnis und er kann auch wegen seiner Verurteilung wegen Wahlbetrugs nicht zum Regierungschef aufsteigen, ist aber der starke Mann. Und es hat immer Konflikte gegeben zwischen Brüssel und Bukarest, gerade mit den Sozialdemokraten. Und jetzt im EU-Wahlkampf wurde die Anti-EU-Rhetorik Rhetorik Richtung Timmermans, sozialdemokratischer Spitzenkandidat und der rumänischen Regierung, nochmal sehr, sehr verschärft.
Das ist ja interessant. Das bedeutet aber im Umkehrschluss vielleicht auch, dass dann ein Ausschlussverfahren aus der sozialdemokratischen Fraktion im EU-Parlament drohen könnte. So fordern es zumindest Pro-Europäer in Rumänien. Was würde das denn für Rumänien bedeuten, wenn die dortigen Sozialdemokraten eben nicht mehr in der Fraktion sitzen der europäischen Sozialdemokraten?
Das wäre ein harter Schlag, genau wie es die Fidesz-Partei in Ungarn ja auch nicht möchte, dass sie aus dieser renommierten, wichtigen Fraktion ausgeschlossen wird, auch wenn sie sich letztlich möglicherweise politisch ganz anderswo verorten, auch von dem, wie sie handeln, wie sie reden. Aber ich denke nicht, dass im Moment die rumänischen Sozialdemokraten, die Nachfolger der rumänischen Kommunisten sind, Klammer zu, dass die wirklich raus wollen aus der Fraktion. Das sind Gerüchte, aber es sieht im Moment nicht so aus, zumal es so aussieht, als ob der starke Mann Liviu Dragnea, der rumänischen Sozialdemokraten, der Chef, doch auch immer wieder den Bogen aus Sicht der eigenen Partei überspannt. Er hat schon mehrere Regierungschefs verschlissen und die jetzige Viorica Dăncilă, die meistens niemand kennt, weil er einfach der Mann im Zentrum ist, sie scheint im Moment, das scheint ihr doch zu weit zu gehen, denn sie haben ja auch Konflikte gehabt bei Beginn der EU-Ratspräsidentschaft und mit Juncker-Auseinandersetzungen. Sie haben ständig Konflikte. Sie haben sogar Timmermans Vorermittlungen gab es in Rumänien gegen den EU-Vizekommissionspräsidenten. Also es gibt sehr, sehr viele Probleme. Und im Moment scheint es so, als ob die jetzige Regierungschefin da nicht unbedingt mitziehen möchte. Das wird man sehen, wie sich das entwickelt.
Konflikte gibt es ja auch mit dem EU-Parlament von den rumänischen Sozialdemokraten, denn da gibt es eine Personalie der Chefanklägerin der neuen EU-Staatsanwaltschaft. Hier will das EU-Parlament die Rumänin Laura Kövesi, aber die rumänische Regierung, die will sie nicht. Warum?
Sie ist zu erfolgreich, denn sie war viele Jahre die Chefin der wirklich von mir schon erwähnten sehr renommierten Antikorruptionsbehörde in Rumänien. Sie haben wirklich auch allein 2017 drei Minister angeklagt wegen Korruption und sie hat sich immer offen gegen das Aufweichen der Korruptionsstrafverfolgung gestellt. Sie war der Regierung ein Dorn im Auge, sie war Liviu Dragnea ein Dorn im Auge und die rumänische Regierung mit ihm als Schattenpremier hat den Präsidenten Klaus Iohannis gezwungen, Laura Kövesi abzusetzen. Und jetzt schickt sie sich an, die Chefin der Europäischen Sonderstaatsanwaltschaft zu werden. Und das ist natürlich ein Horror, ein Albtraum für die Politiker in Rumänien, die eben mit Korruption zu tun haben.
Und trotz allem, was wir jetzt besprochen haben, Frau Bär, sind die Sozialdemokraten in Rumänien sicher im Sattel und werden wohl auch bei der EU-Wahl im Mai stärkste Kraft in Rumänien werden? Sie waren viel im Land unterwegs. Warum ist das so?
Also man muss sagen, es ist eben die formal eher bildungsfernere Schicht auf dem Land, die die Sozialdemokraten wählen. Dann ist die Rhetorik einfach ziemlich einfach und klar. Es ist eine Anti-EU-Rhetorik. Man muss sich auch immer wieder klar machen, Rumänien ist ein armes Land. Wenn Sie dort ins Krankenhaus müssen, dann müssen Sie sehr viel Geld bezahlen. Wenn Sie das Geld nicht haben, ich sag's mal überspitzt, kann es schon sein, dass Sie sterben. Es ist, wenn Sie einen Unfall haben, da kommt lange kein Krankenwagen. Wenn Sie auf dem Land sind, da kommt lange kein Helikopter, der Sie in ein Krankenhaus fliegt und so weiter und so weiter. Die Liste ist sehr, sehr lang. Und die Schuld an bestimmten Umständen, die wird eben von der politischen Elite sehr gern auf Brüssel geschoben. Und dann muss man sich auch vorstellen, dass diese Abhängigkeiten, die die Sozialdemokraten haben, als Netz auf dem Land. Man gibt den Familien, gibt man Jobs, also so der Klassiker, der auch sozusagen der Urschleim von Korruption ist. Das ist auch ein großes Thema bei der Landbevölkerung. Und so kann man sich erklären, dass sie eben auch die Sozialdemokraten wählen.
Andrea Bär aus unserem Südosteuropa-Studio über Rumänien vor der EU-Wahl. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Rumänien und Bulgarien, die Südostflanke der EU, heute im Weltzeit-Podcast. Ich bin André Zanto, schön, dass Sie dabei waren und morgen geht's hier gleich weiter nach Portugal, wo die Sozialdemokraten auch regieren, aber als Vorbild in Europa.